Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Stammis, Stammtischgäste, Freunde des gepflegten Podcastes, der da heißt, der ERP-Stammtisch, ein Udu-Podcast, Deutschlands einziger und schönster deutschsprachiger Udu-Podcast, kann mir bestätigen, die liebe Tabea Franziska Labusch. Guten Morgen!
Guten Morgen, Raphael.
Wie schön, dass du zum zweiten Mal mir digital gegenüber sitzt. Ich find's klasse. Ich finde, wir können das regelmäßig machen. Laurenz und du im Wechsel. Ich habe eben schon zu meiner Baldfrau gesagt, weil sie sagte und viel Spaß und so. Ich so, ja, gleich wird's gut, weil Tabeas Themen, die kann ich mehr greifen. Also, es geht, wenn ich mit Laurenz quatsche. Ich meine, natürlich habe ich mittlerweile ganz gutes Grundverständnis von Udu und von grundsätzlich der Materie in allem. Aber natürlich gibt es immer wieder so die Phasen, dann hat Laurenz irgendwelche Wordings oder irgendwelche, dann verstrickt er sich irgendwo, wo ich mir denke, okay, wow, jetzt bin ich gerade so raus und ich verstehe kein Wort, was du sagst. Aber bei dir ist es nicht so, bei dir kannst du greifen.
Also ich muss ehrlich zugeben, selbst nach 5 Jahren, wir sind bald 7 Jahre zusammen und er macht ja Udu schon viel länger, aber selbst nach 7 Jahren hat er manchmal noch Wordings, die ich auch nicht verstehe.
Das ist Wahnsinn, das ist wirklich Wahnsinn, aber es ist ja auch sein täglich Brot, ne? Und dadurch, dass Laurenz ja eigentlich auch auf komplett Englisch lebt, digital zumindest, ist es ja nochmal viel stärker.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Tabea, wie geht's dir denn heute?
Ja, ich bin eigentlich ganz fit. Ich freue mich ehrlich gesagt aufs Wochenende. Die Woche hat es nämlich sehr in sich.
Ja, warum?
War einfach extrem viel zu tun. Ja, Punkt.
Echt? Zu private Stuff für diesen Podcast?
Nein, nicht private, aber Laurenz war 2 Tage komplett bei Kunden, ja. Kick-off und bei einem großen Kunden. Termin und dementsprechend ist er dann einfach auch viel liegen geblieben und das musste ich dann auffangen.
Ja, plus euren kleinen Sohnemann, ich meine, sehr, sehr, sehr viele selbstständige Menschen, die es ja auch gibt und die Kinder großgezogen haben oder ein Kind großgezogen haben, die das hier vielleicht auch hören, die werden gerade absolut den Kopf nicken und sagen so, ja, we know what you're talking about. Warum auch immer ich gerade Englisch gesprochen habe, aber das ist schon stark. Zieh ich den Hut vor jedem Menschen, der parallel ein Business aufbaut, so wie ihr oder so viele andere eben auch.
Ja, also das ist natürlich schon eine Riesenherausforderung. Aber diese Woche war gar nicht unser Sohn so krass im Vordergrund, weil tatsächlich diese Woche mal alles nach Plan lief. Also er war mal wieder eine ganze Woche jeden Tag in der Kita, was ja im Winter, im ersten Kita-Jahr sehr selten vorkommt. Yeah. Und deswegen war ich schon sehr froh, dass da wenigstens einigermaßen Normalität herrscht. Ja. Und auch hoffentlich jetzt auch etwas länger bleibt, wenn es wieder wärmer wird, weil der Winter, erstes Kita-Jahr hat es schon in sich und das ist schon krass für viele Eltern, eine krasse Herausforderung, die man da leisten muss mit den ganzen Ausfällen und Arbeit und allem drum und dran.
Ja, und jetzt ist es halt bei euch so, dass ihr A, selbstständig seid, B, könnt ihr das alles im Homeoffice machen oder größtenteils, ne, wenn Laurenz nicht gerade bei Kunden ist. Aber es gibt halt auch wahnsinnig viele Menschen, die das Problem haben und aber die müssen in ihrem Laden stehen, weil sie faktisch ein physischer Laden sind oder die, weiß nicht, müssen in die so oder so in die Firma. Also das ist halt ein Riesenthema.
Ja, voll. Also da ziehe ich auch wirklich nochmal den Hut vor allen Angestellten vor allem. Ja. Wie gesagt, du hast ja schon gute Beispiele genannt, Leute, die vielleicht auch einen Laden als Selbstständige haben und dort einfach stehen müssen, da muss das Kind dann einfach mit oder man braucht auf jeden Fall Unterstützung in Form von Großeltern oder Schwestern, Geschwistern.
Genau. Ja, voll. Da habe ich auch bei mir im Freundeskreis einige, die können halt so nicht easy auf die Großeltern zurückgreifen. Und deswegen, die sind da ganz schön oft, dass sie sagen müssen, ey, sorry, ich muss mir leider wieder Urlaub nehmen. Und es ist wieder ein Urlaubstag, der da drauf geht. Jetzt haben die zum Glück einen Job, wo das relativ flexibel dann geht und wo natürlich auch der Arbeitgeber Verständnis hat und sagt, ja, alles klar, quasi pro Elternzeit, ist logisch. Aber trotzdem, ist nicht einfach. Umso schöner, dass es bei euch funktioniert.
Ja, sehr schön. Und ich habe auch tatsächlich vor einer Woche oder so gelesen, dass in Schweden gibt es Krankheitsurlaub extra zum normalen Urlaub, wenn die Kinder krank sein sollten. Da dachte ich mir, wow, da können wir uns in Deutschland eigentlich eine Schnitte von abschneiden. Das ist richtig cool.
Ja, also extra so ein Kinderkrankheitsurlaub quasi.
Genau.
Ergibt total Sinn. Ich meine, wir in Deutschland haben sowas wie extra Urlaubstage für Umzüge. Und extra Urlaubstage, warte mal, Umzüge.
Im Sterbefall zum Beispiel.
Sterbefall gibt's noch, genau, familiäre Anlässe, wo du auch quasi, wo es nicht von deinem eigentlichen Urlaub runtergeht, genau. Ja, so ein bisschen gibt's sowas in Deutschland auch, aber ergibt total Sinn, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Warum hat man das nicht in Deutschland?
Ja,
sorry, mein Krit ist krank.
Das weiß ich leider auch nicht.
Ja. Vielleicht, weil es dann auch ausarten würde, aber da sage ich auch immer, das ist menschliches Gefühl und da muss ich auch einfach in den Einzelfall anschauen, ob mein Arbeitnehmer gerade das Ding voll ausnutzt oder was auch immer, ne? Also finde ich einen guten Punkt. Könnt ihr ja einführen bei der Labiso GmbH.
Ja, das können wir einführen.
Ich werde euch dran erinnern. Ey, Tabea, Folgentitel. Ich wollte erst machen Tabea Franziska Labusch. Und dann dachte ich mir, ja komm, muss ja jetzt auch nicht sein. Und dann dachte ich, und ich bin mal gespannt, ob du damit einverstanden bist, Co-Founder Tabea Labusch.
Ja, warum nicht?
Ja, warum nicht?
Können wir gerne machen. Du machst gerne die Namen, oder?
Bei Gästen, ja.
Aber ich bin ja jetzt schon einmal da gewesen und da war nicht mein Name. Warum denn? Bei der Ariane war es jetzt auch der zweite.
Ja.
Die zweite Folge. Bist du dann einfach unkreativ, oder?
Nein, aber die Kreativität hat keinen konsequenten Sinn. Nee, bei Ari war es einmal, weil sie als Expertin dazu geholt wurde, um das Thema Datenschutz zu besprechen. Deswegen habe ich da nur Datenschutz gemacht. Und als ich dann ihren Folgentitel nach ihr benannt habe, ging es um ihre Materie, also es ist natürlich auch Auslegungssache, aber da war es für mich so, ihre Materie, ihr Job, so wie bei, also ihre Firma quasi, wenn es auch nicht ihre Kanzlei ist, aber ich weiß nicht, ob man den Unterschied erkennt. Und bei dir, weiß ich nicht, warum, ehrlich gesagt, nee, das war deine eigene Nummer. Ich habe dich beim letzten Mal, habe ich dir die Möglichkeit gegeben, ich sag, du darfst dir aussuchen, du hast deinen eigenen Namen nicht draufgesetzt.
Nee, weil brauche ich auch nicht unbedingt. Ja. Wir können die Folge gern so nennen, aber wir können der Folge auch gern einen anderen Namen nennen, wenn wir über ein Fachthema sprechen, was wieder komplett inkonsequent ist von dir.
Ey, warum inkonsequent?
Du hast gesagt, bei der zweiten Folge habt ihr über ein Fachthema gesprochen, also das insbesondere die Ariane betrifft, wie es in ihrer Kanzlei läuft.
Genau.
Und heute machen wir das ja quasi nicht bei uns so, also müssen wir die Folge wieder anders benennen.
Es gibt in der Kreativität keinen Sinn.
Ist ja egal, also wir können die Folge gerne so nennen, dann werde ich hiermit auch immer unter meinem Namen gefunden, wenn mich jemand auf Spotify suchen würde.
Ja, absolut, was ja schon ganz oft sicherlich passiert sein wird. Wir können ja nochmal das Ganze im Hinterkopf behalten und können ja drüber nachdenken, wenn wir drüber sprechen. Wir haben gestern nochmal gequatscht, über was wir denn sprechen. Es ist eigentlich so viel, es ist eigentlich, finde ich auch, Dinge, du sagtest selbst auch, wir sind bei Film noch gar nicht richtig ins tiefe Thema getaucht. Ich habe dich beim letzten Mal gefragt und ich frage dich jetzt, ohne dir zu sagen, was du letztes Mal geantwortet hast. Deine Aufgaben bei Labiso, wie würdest du sie im Kern beschreiben, wenn dich jemand fragt, was machst du beruflich?
Also es gibt eigentlich zwei große Begriffe oder Oberpunkte, die ich bei Labiso mache, und zwar einmal das Externe für Kunden natürlich, die Dienstleistungen und die internen Geschichten bei Labiso selber. Unsere Hörer wissen ja mittlerweile schon, dass wir kein riesiges Unternehmen sind. Das heißt, wir haben jetzt nicht zum Beispiel extra auch eine Personalerin, die für uns arbeitet. Dementsprechend ja, würde ich jetzt mal anfangen und aufzählen, was ich intern zum Beispiel alles mache. Ich
habe ja ganz kurz, ihr seid ungefähr so viele Leute in der Labiso, wie unseren Podcast hören. Das sind 5 Leute.
Wieso?
Ich habe uns gerade selbst gedisst, weil ich da gerade gesagt habe, dass uns nur irgendwie 5-6 Leute hören.
Ist es
Nein,
so?
Uns Nein, hören,
das stimmt doch nicht.
Uns hören super viele, aber deswegen sage ich, ich habe uns nur selbst gedisst. Eigenironie, Humorbasis, Lachen.
Das war jetzt nicht so gut.
Dein Mann hätte drüber gelacht. Okay, bei dir ist wieder die Humorschwelle ganz woanders. Ich merk's mir, ich versuch's weiter in der Folge.
Ich bin auch noch ein bisschen müde, dementsprechend musst du die Messlatte ein bisschen höher ansetzen. Mhm.
Ja, ich versuch's. Okay, Challenge accepted. Also genau, was machst du bei der Visum?
Ja, gerade ist es ein Riesenpunkt, weil wir uns, weil wir ja jemanden einstellen, dass ich das ganze Personalthema mache, also sprich komplett die Ausschreibung, die erstmal die Stellenbeschreibung überhaupt, dann die Ausschreibung, dann die ganzen BewerberInnen einladen, Vorstellungsgespräche, da ist natürlich dann auch Laurens dabei, aber das ganze Organisatorische und die Auswahl, Verträge schreiben, Zusätze, Anlagen, alles, was dazugehört. Also es ist auch ein Riesenthema, wo ich mich wieder reinfinden muss. Ich habe ja den Betriebswirt und ein großer Punkt war natürlich auch Personal. Das hat mir auch echt als Fach dort immer sehr Spaß gemacht, aber da musste ich mein Wissen auch wieder rauskramen und auffrischen. Macht mir Spaß, aber würde ich, ich bin froh, dass ich dahingehend einfach das nur machen muss, weil wir da keine Person für haben, aber jetzt beruflich als Vollzeitjob würde ich es nicht machen wollen, weil ich finde, es ist schon immer sehr traurig, auch Leuten, die sehr gut waren im Vorstellungsgespräch, absagen zu müssen.
Boah, ja.
Und da kriegt man, glaube ich, schon einfach eine dicke Haut, oder sagt man das?
Ein dickes Fell, glaube ich, eigentlich.
Dickes Fell, ja, ich bin super schlecht.
Ich auch, mittlerweile, voll.
War besser wie ich. Also Laurens sagt immer und veräppelt mich immer, dass es kein Sprichwort gibt, das ich richtig ausspreche. Aber gut. Jedenfalls mache ich die ganze Ausschreibung und Einstellung bei Labiso. Das bezieht sich natürlich nicht nur auf Festangestellte, sondern dann auch auf Minijobler, auf Freiberufler, mit denen wir zusammenarbeiten und so weiter. Da braucht man ja auch überall Verträge, die dann auch wiederum geprüft werden müssen von unseren Anwälten, weil ich mir selber nicht zu 100% zutraue, dass ich da alles rechtskräftig nach Vorgaben mache. Ja, dann natürlich alles, was intern Webseite betrifft, News, ich mache den Blog, ich mache die ganze Kommunikation auch auf Google, auf unserer Webseite selber, auf Instagram, auf LinkedIn, dazu die passenden Posts, also Bilder, Artworks etc. Das soll ja auch alles aktuell bleiben.
Ja, da springe ich auch einmal richtig rein, Tabea Franziska. Und zwar das ganze Ding, ich denke es mir ganz häufig, wenn ich deine Werbung bei Instagram sehe, bei Labiso und so weiter und so fort. Das hast du dir alles eigentlich selbst beigebracht, ne? Weil ich habe jetzt gerade überlegt, du hast das ja nie gelernt. Klar hast du in deinem früheren Job Grafikdesignerin, da hast du bestimmt auch viel in diesem Punkt aufgeschnappt. Aber wirklich gelernt, das ist ja wirklich komplett deine Eigeninitiative. Okay, jetzt mach ich mal so ein Reel oder jetzt mach mal so einen Post und jetzt bewerbe ich zum Beispiel die Podcast-Folge nochmal so und so oder?
Genau. Ja, ich habe schon immer eigentlich seit ich 18 bin, habe ich schon mir die Creative Cloud auf mein MacBook Air damals geholt, der super langsam war. Mm. Aber ich war mega stolz und happy, den zu haben. Und da habe ich dann schon privat immer alle möglichen Artworks gemacht, Bilder bearbeitet. Das war mein kleines, großes Hobby schon immer. Und ja, ich muss sagen, dass ich nie gedacht habe, dass das im Beruf so wirklich was taugt. Also Grafikdesignerin wollte ich dann einfach auch nicht sein. Zudem habe ich damit angefangen, als ich in meiner Ausbildung gerade war. Und ich bin ehrlich, ich wollte nicht nach meiner abgeschlossenen Ausbildung dann nochmal eine Ausbildung machen.
Auf gar keinen Fall.
Aber zu dem Zeitpunkt, wo ich mich entschieden habe, eine Ausbildung zu machen, und ich habe ja, das habe ich glaube ich schon mal erzählt, Automobilkauffrau gelernt, da war ich 16, als ich die Ausbildung begonnen habe. Und ich finde das so krass, darüber, also die Entscheidung zu treffen, als 15-Jährige dann diesen Ausbildungsberuf zu ergreifen und den Job dann mein Leben lang zu machen, weil in dem Alter hat man doch noch keine Ahnung, was man wirklich machen möchte. Zudem kann man sich ja auch nichts darunter vorstellen. Natürlich kann man Praktikas machen, aber ja, ich habe Automobilkauffrau gelernt, das hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Ich interessiere mich null für Autos. Ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat. Und ich habe die Ausbildung abgeschlossen und nach meiner Ausbildung gab es keine Stelle, die ich mir hätte vorstellen können, in dem Unternehmen zu machen. Ja. Und ja, dann kam eben mein Hobby, die Bildbearbeitung, ja, Grafikdesign, und das hatte ich dann immer gemacht. Also es gab nie eine Zeit, wo ich es nicht gemacht habe.
Jetzt muss man auch dazu sagen, sorry, wenn ich gerade reingrippe, jetzt muss man auch dazu sagen, dass zum Beispiel, ich meine, ich werde sein Alter nicht verraten, aber ich denke, unsere ZuhörerInnen können sowieso auch rechnen, vor 16 Jahren oder 17 Jahren, als du dich entscheiden musstest, war das Thema mit Social Media Marketing und sonstigem ja auch beruflich noch gar nicht so ein Thema. Also nicht mal nur gar nicht, sondern wirklich null ein Thema. Marketing an sich, ja, klar, aber ne, trotzdem ist ja auch eine andere Nummer. Aber du hast es dir alles selbst beigebracht durch privates Interesse, durch intrinsische Motivation. Was würdest du denn jungen Unternehmern, vielleicht auch hast du es schon gemacht bei euren Kunden, raten, die sagen so, ey, wir sind ein Startup oder keine Ahnung, wir wollen jetzt irgendwie eine Marketingstrategie von unserem bereits seit 20 Jahren bestehenden Unternehmen, wollen wir irgendwie neu aufziehen und so. Gibt's Punkte, die du mit an die Hand geben kannst? Einfach machen, einfach einen Instagram-Account machen und Fotos posten, Leute einstellen, Hauptsache Website, Werbung schalten. Was ist der Punkt?
Hauptsache Website ist immer schwierig.
Es war jetzt einfach nur Labarababa von mir. Ne?
Nein. Also, ich finde, ja, man kann einfach machen, aber die Frage ist, was kommt da dann bei raus? Weil nicht jeder ist ja so wie ich, der den Blick dafür hat, ja. Der das dann auch wirklich kann mit Website-Bildern in Udo, um aufs Thema zu kommen.
Genau, der ein kreatives Gespür hat, ja.
Der auch die Zeit dafür hat und ja, einfach das Skillset. Und ja, die Frage ist, und das machen ja viele Unternehmen, ist es sinnvoll, das dann einfach irgendwie zu machen, was dann am Ende nicht gut wird vielleicht? Oder ob man das dann lieber doch abgibt und ein bisschen Geld in die Hand nimmt, um das Experten machen zu lassen? Und das schaut am Ende gut aus. Das kann man, also es ist jetzt ein bisschen getrennt, weil die Webseite, die machst du einmal fertig, dann sieht sie gut aus. Ja. Social Media ist ja immer fortlaufend.
Ja, ist fast.
Das ist ja keine einmalige Sache.
Genau, ist fast quasi nahezu daily. Ist natürlich auch schon ein Stück weit Learning by Doing, aber ist halt die Frage, manche können es lernen und kommen da irgendwie rein, weil sie auch Bock drauf haben und weil sie es irgendwie in sich tragen. Und bei anderen ist die reinste Quälerei und da wäre es wirklich von der ersten Sekunde an schlauer, glaube ich, wirklich dann jemanden damit zu beauftragen. Und
aber wenn es jetzt ein Startup ist mit jungen Leuten aus unserer Generation, vielleicht sogar an der Generation nach uns, die ja noch bewandterter sind, ja. Dann würde ich auf jeden Fall sagen, macht es erstmal selber, ja. Spart euch da das Geld gerade, also für Social Media, weil ich rede jetzt tatsächlich immer nur von Social Media. Ich glaube, Webseite, davon bin ich überzeugt, sollte man einfach abgeben, weil es einfach sehr komplex ist, sehr lange dauert und dann am Ende vielleicht auch nicht das Ergebnis liefert, wenn man das selber macht, das man sich vorstellt. Dann wirklich einfach den Experten geben, da einmal Geld in die Hand nehmen und dann wir, das habe ich ja das letzte Mal schon gesagt, unser Ziel ist immer, dass wir unsere Kunden dann schulen, ja. Und denen die, ja, Basics im Website-Bilder zeigen, sodass sie die Webseite up-to-date halten können, um dann eben die News oder den Blog zu pflegen oder dann auch auf der Startseite die Titelbilder auszutauschen, dass einfach alles aktuell bleibt und den Grundriss, den machen wir sozusagen, weil ich habe es ja schon das letzte Mal auch gesagt, es gibt einfach so viele Kunden, die daran verzweifeln und bei den kleinsten Veränderungen auf der Webseite schon überfordert sind und dann auch rechtliche Bedingungen nicht einhalten, wie Impressum, Datenschutz, Cookie Policy, das muss ja auch alles beachtet werden und ja, da ist dann der Laie einfach überfordert.
Wie ist das, was würdest du sagen, weil du sagst, ne, du hast eben schon gesagt, speziell Social Media, gibt's doch auch Unternehmen, wo Social Media, wo es wirklich egal ist, ob ich jetzt einen Instagram-Account zum Beispiel habe oder nicht, oder bei LinkedIn irgendwie wahnsinnig vertreten bin, weil es auf die Zielgruppe meines Unternehmens noch anguckt, kommt. Das ist doch eigentlich schon ein Hauptstartpunkt, wo ich über nachdenken muss, was bin ich für ein Unternehmen, wen spreche ich an und wo mache ich dann Werbung, oder? Also nicht ausschließlich jedes Unternehmen braucht einen Instagram-Auftritt, oder?
Nicht zwingend, ist aber schön natürlich. Ja, kommt drauf an, welche Zielgruppe man hat. Das ist natürlich als ersten Punkt erstmal extrem wichtig zu wissen, wer kauft meine Produkte oder wer braucht meine Dienstleistung. Mhm. Und dementsprechend zu schauen, wo ist die Zielgruppe dann tätig. Also jetzt zum Beispiel im B2B-Bereich würde ich ganz klar sagen, LinkedIn. Auf jeden Fall.
LinkedIn und ist im wirklich ein Thema. Ne? LinkedIn, sorry,
Social Media.
Sorry, wenn ich nochmal reingrätsche, aber LinkedIn ist wirklich, ich bin da auch wahnsinnig schlecht. ich habe ewig gebraucht, um mich mal halbwegs mit Xing anzufreunden und mal halbwegs überhaupt drüber nachzudenken. Komm, dann ziehst du Xing doch auf dein, also die Xing-App auf dein Handy. Mittlerweile hat sich LinkedIn auch schon eingefunden. Ich bin late to the party, das weiß ich. Aber LinkedIn ist wirklich ein Thema, das ist wirklich Netzwerken und auch Jobs finden teilweise, ne? Das ist krass, oder?
Es gibt richtige LinkedIn-Influencer, wusstest du das?
Habe ich schon mal gehört, ja, tatsächlich. Doch, habe ich schon
es gibt auch zum Beispiel Deloitte, ich glaube, so spricht man die Firma aus, yeah. Die haben sogar eine eigene LinkedIn-Angestellte.
Ja, das ist absurd.
Die ist richtig Fame auf LinkedIn geworden.
Ich wundere mich auch manchmal, wenn ich dann eine E-Mail-Notification bekomme, dass du mich dann in einem Posting erwähnt hast, so wie jetzt gestern als Forscher quasi auf die Folge, die wir jetzt gerade aufzeichnen. Stimmt, die macht so ein Posting wie früher bei Facebook.
So muss es 65-jährigen Leuten gehen, die auf Instagram sind.
Ey, Wahnsinn, oder? wirklich Wahnsinn. Mich hat neulich aber auch, wo du es gerade sagst, mich hat neulich auch jemand gefragt, wenn die Person das hört, dann weiß ich es vielleicht, so im Gespräch, wir hatten uns frisch kennengelernt und er fragte dann auf einmal, du sag mal, wie heißt denn du auf Facebook? Und ich war in dem ersten Moment dabei, ich war so perplex. Und ich dachte, warte mal, wie heiße ich bei Facebook? Verstehe ich gerade die Ironie nicht, seinen Humor nicht oder meint er das ernst? Und dann habe ich gesagt, naja, so wie ich heiße, Raphael Bertram. Ich sage, hast du auch Instagram? Und er so, ist das ein Thema, das Instagram? Ist das ein Thema? Und er war nicht viel älter als wir.
Aber da muss ich noch was zu deiner ersten Frage sagen. Ja. Weil mir ist in der Frage eingefallen, wann ich das erste Mal einen Instagram-Post gemacht habe. Und zwar war das auf einem AIDA-Urlaub mit meiner Mama, den ich gemacht habe, als ich 20 war. Also als ich 20 war, habe ich das erste Mal das Instagram genutzt. Und das ist natürlich jetzt unvorstellbar, wenn ich meine Cousins und Cousinen anschaue.
Voll.
Entschuldigung, ich meinte nicht Cousins und Cousinen, ich meine natürlich Neffen und Nichten. Darin bin ich übrigens auch sehr schlecht. Genau. Und ja, als es dann kam mit meinen Jobs, habe ich dann natürlich auch, das nochmal zur ersten Frage, immer mehr Grafikdesign-Aufgaben bekommen, weil relativ schnell aufgefallen ist, dass ich das halt sehr gut kann. Und ja, so hat sich das dann entwickelt. Und am Ende war ich ja dann auch Grafikdesignerin. Ohne Ausbildung.
Ja, das stimmt. Jetzt sind wir ein bisschen ins Palabern gekommen. Tabea, wir haben aber eben gerade schon eigentlich die Brücke zu Webseiten geschlagen und ich würde ganz gerne mit dir so eine kleine Sandwich-Folge, da ist so von allem so ein bisschen was dabei, wie so eine Bowl, so eine Sushi-Bowl oder wie so eine schöne Burrito-Bowl, von allem etwas dabei, Website. Wo sollte ich drauf achten, was kann ich mir nochmal als Kunde vor Augen ziehen, wie ich die Website aufbaue, wie ich sie gestalte, was gibt's für Grundsatzregeln? Da haben wir schon mal drüber gesprochen, wir zwei, unter einem anderen Aspekt, aber so klassische Do's and Don'ts. Gibt's da irgendwas, wo du sagst, so, das sind schon mal so drei Punkte zum Beispiel, keine Ahnung, die kann man bei sich selbst mal überprüfen.
Ach so, und überprüfen wir sich selber oder die, ich sag generell Do's und Don'ts.
I do it, feel free, ich schmeiß dir nur was rein, was du daraus machst, liegt bei dir.
Ja, was mir halt immer wieder auffällt, wenn ich so Relaunch mache, dass viele Kunden extrem viel Fließtext auf der Webseite haben.
Ah,
Und
ja.
jetzt muss man auch mal ein bisschen auf sich selber gucken, wie viel Fließtext, und sogar ich als die das überarbeitet, lese mir zum Teil diese Fließtexte dann nicht durch. Also wie viel liest dann der Kunde davon am Ende? Ist immer die Frage. Also da einfach mal schauen, wie viel Fließtext habe ich auf der Seite? Wie kann ich das am besten reduzieren, dass es einfach auf einen Blick einfach erkennbar ist für den Besucher auf der Webseite, dass das einfach ja ins Auge sticht. Es muss ja ein aussagekräftiger USP sein, der den Kunden erreichen soll, vor allem auf der Startseite. Ja, also das ist schon mal eine Sache, die ich finde, wo man auf jeden Fall mal überprüfen könnte auf seiner Webseite, wie viel Fließtext habe ich? Ist das überhaupt relevant? Weil das ist auch so ein Ding, habe ich den Eindruck von den älteren Generationen, dass die so viel immer schreiben wollen, weil das denen extrem wichtig ist. Und jetzt beispielsweise geh mal auf die Webseite von Apple. Schau mal, wie viel da steht.
Das ist gar nichts, glaube ich.
Ja,
also,
es sind einfach nur.
Also du sagst wirklich Fließtext vermeiden, wo es nur geht, und wenn ich sogar feststelle, ich brauche gar keinen Fließtext, dann lasse ich ihn auch einfach weg, oder?
Ja, ja.
Ja, ich bin gerade bei Apple.
Wenn es überflüssig ist.
Ich bin gerade bei Apple auf der Website, apple.com. Ich habe neben dem Symbol habe ich Store, Mac, iPad, iPhone, Watch, Vision, AirPods, TV und Home, Entertainment, Zubehör, Support. Also alles das, was ich will. Und dann sehe ich einfach nur iPhone 16 Pro, entwickelt für Apple Intelligence. Weitere Infos kaufen. Und dann stehen da wirklich, ich habe als ganzen Satz. Oh, muss ich ein bisschen scrollen, und da steht der erste Satz, ist jetzt auf den neuesten iPhone, iPad und Mac-Modellen mit kostenlosen Software-Update. Also genau, es ist super wenig, und ich sehe sofort, worum geht's und was will ich wissen und was ist wichtig für mich. Ja, voll.
Genau, also einfach Überschriften hervorheben mit den USPs von der Dienstleistung oder den Produkten, aber nicht so ins Detail gehen auf der Startseite. Einfach wirklich das ganz abgespackt halten mit den wichtigsten Informationen und gut ist. Genau. Dann
gibt es irgendwas an Farbkombinationen, von wegen, was sticht wie ins Auge, was holt mein, was fühlt sich fürs Unterbewusstsein des Menschen gut an? Geht man jetzt an die Komplementärfarben ran oder weiß ich nicht, habe ich einen Menüpunkt, aber gibt es da irgendwelche kurzen Punkte?
Ja, also klar sollte man sich an den eigenen CI-Farben halten. Es sollte auf jeden Fall eine gut lesbare Schrift sein, keine handwritten Schrift im Fließtext.
Comic Sans MS.
Oh nein, ey. Genau, also auf jeden Fall eine Wiedererkennungswert in der Schrift, aber oft ist ja dann schon eine CI da, da sollte man sich dann wirklich dran halten, dass wirklich dann auch die Rechnungen intern, Angebote und Webseite alles in derselben Schrift
ist. Dass ich als Unternehmen eigentlich so mich in meiner CI auf, keine Ahnung, vielleicht 3-4 verschiedene Schrifttypen festlege, wo ich sage, genau, dass es die beiden finden auf der Website statt, I don't know, und die anderen beiden oder die dritte einfach nur ist dann für zum Beispiel Rechnungen, Angebotserstellung, dass ich das habe einfach, oder? Und dann einheitlich verwenden, nee, oder nicht?
Genau, auf jeden Fall einheitlich verwenden. Am besten dann wirklich den Fließtext immer in derselben Schriftart, gerne die Überschriften in einer anderen Schrift, aber generell dann einfach so festlegen, die Überschriften, die ganz großen Überschriften, immer Großbuchstaben oder nicht in der und der Schrift, dann die zweite Überschrift in der Schrift und auch alles groß geschrieben, beispielsweise ein Fließtext dann in der Schrift. Ja. Wie gesagt, alles gut lesbar. Es gibt viele kostenfreie Schriften auf Google Fonts. Es gibt auch viele kostenfreie Schriften, die man sich downloaden kann. Wenn man aber sich dazu entschließt, und das empfehle ich, dann auch wirklich eine schönere Schrift noch zu nehmen, die jetzt nicht öffentlich verfügbar ist. Da gibt es auch einige Seiten online. Dann kauft man die einmalig, die ist lizenziert. Also ist ganz wichtig, dass da wirklich eine Lizenz da ist, weil da gibt es dann auch Firmen, die überprüfen Schriften, schauen, ob du Lizenzen hast und so weiter. Ja. Also nicht einfach irgendwas im Darknet downloaden, eine Schrift und dann für alles verwenden. Ja, könnte teuer werden. Deuer, das ist so fränkisch.
Deuer.
Und ja, dann auf jeden Fall das Durchziehen, ja, ganz klar auf der Webseite. Am besten ein Theme anlegen, das machen wir sowieso immer, wenn wir Webseiten anlegen. Das heißt, dass alles einfach im Theme schon hinterlegt ist, wenn ich die Webseite dann verändere und so weiter. Schriften, Farben. Es sollte auf jeden Fall, wenn es um die Farben geht, ein Kontrast sein, nee, sprich Schriftfarbe, Hintergrund, großer Kontrast, dass es gut lesbar ist.
Einmal Erklärung, Theme für den Stammi, die Stammi, die das nicht weiß. Theme ist ein Komplettpaket eigentlich, ne?
Ja, das ist eine Vorlage an Schriften und Farben, die schon auf der Webseite hinterlegt, genau, sind, aber auch Blöcken und so weiter, damit ja, das einfach schon komplett
vorgegeben
das Grundgerüst quasi steht, dass es vorgegeben ist.
Die, genau, Kombination, was ist, was für eine Schriftart benutze ich im Titel, bei welcher Größe, welche Farben sind dann wo. Genau, nur um das einmal erklärt zu haben. Ja.
Genau, genau. Wie gesagt, Kontrast ist wichtig. Früher hat man gesagt, am besten kein Schwarz als Schrift, das unterschreibe ich nicht. Mhm. Ich finde, man kann auch Schwarz nehmen als Schriftfarbe, nicht nur dunkelgrau, aber das muss man einfach individuell entscheiden. Wichtig ist, Call to Actions immer abheben. Call to Actions sind Links zu zum Beispiel dann der Kontaktseite, wo der Kunde eben dann Kontakt mit dir aufnehmen kann oder auch zu den Produkten dann. Jeder kennt's und die sollten sich abheben. Das kann dann gerne in der abgehobenen CI-Farbe sein. Beispielsweise der Kunde hat als CI Orange, Weiß und Schwarz oder grau, dann sollten am besten die Call-to-Actions immer orange sein, mhm, weil die sich am meisten abheben.
Und liebe Stammis, wenn ihr jetzt denkt, oh, wer soll ich das denn dann alles behalten und dann muss ich da irgendwie allen Leuten das nochmal erklären zum 80. Mal und vor allem, wenn dann neue Leute eingestellt werden, dafür gibt's ja wunderbar die Wissensdatenbank, die perfekt für Onboardings genutzt werden kann, wo all sowas einmal festgelegt werden kann. Die Leute haben's nach dem dritten Mal nachlesen, haben die's im Sinn und wissen ganz genau die Schriftart, nämlich dann und dann und da und da und auch in euren ganzen Angeboten und so, das kann man alles automatisiert festlegen, das heißt, eure Angebote werden dann per vordefiniert und finden dann immer in den Schriftarten statt, nur falls ihr da denkt, buh, viel zu kompliziert. Was übrigens auch nicht kompliziert ist, ist Folgendes. Hört doch mal hin. Liebe Stammtischfreunde, wir sind auf einen Themenbereich in zum Beispiel dieser Folge nicht genug eingegangen oder aber euch interessiert ein bestimmtes Thema ganz besonders oder ihr wollt uns einfach mal Komplimente machen, na dann geht ganz einfach auf www.erp-stammtisch.de. Dort könnt ihr uns über das Kontaktformular erreichen und wir werden dann versuchen, auf all eure Fragen und Themenvorschläge in den nächsten Folgen einzugehen. So, und jetzt aber weiter mit der aktuellen Folge. Viel Spaß! So, und dann war das das Thema Website. Oder hast du noch irgendwas, was du beim Thema Website loswerden möchtest? Sonst habe ich nämlich eins, was auch, wo ich eine Brücke nehme von der Website, was nämlich auch auf der Website stattfindet, aber was auch deine andere Passion ist. Aber Thema Website-Tabelle, hast du da noch Do's und Don'ts weiter?
Ja, das hatte ich auch das letzte Mal schon gesagt und ich glaube, die Brücke möchtest du auch schlagen. alles, was zum Thema Artworks und Bilder,
ja,
hat, ist, genau.
Ja, absolut, absolut. Das Thema Artwork und Bilder, beschreib das mal mit deinen Worten, die Wichtigkeit und erzähl mal was.
Ja, sehr, sehr wichtig natürlich, weil Visualisierungen, Artworks sind natürlich das A und O, weil wir sehen die Bilder, dann lesen wir, was daneben steht und sollten dann hoffentlich wissen, was für eine Dienstleistung und welches Produkt du oder man auf der Webseite verkauft.
Was für ein Produkt und auch was für ein Image ich als Firma habe, was für ein Gefühl ich mit den Fotos vermitteln,
ja,
will.
Ja, Gefühl. Ja, ja, klar. Wir haben bei meinem letzten Arbeitgeber, bevor ich selbstständig wurde, immer die Bilder Mutbilder genannt. Mhm. Das ist eigentlich der richtige Begriff dafür, weil bei Shootings werden dann immer klassische Produktbilder gemacht oder ja Mutbilder. Und die Mutbilder sollen halt dann wirklich die Stimmung bei dem Kunden erzeugen, die man sich als Unternehmer vorstellt, dass der Kunde hat, ja, wenn er das Produkt oder die Dienstleistung dann halt in Anspruch nimmt oder kauft.
Ja. Da hast du mir auch noch, ich glaube, du warst das, dass du mir irgendwie Videos bei Instagram geschickt hast, wo eine Frau das auch genauso erklärt, wo sie sagt so, ey, eine Kuscheldecke ist nicht nur einfach eine Decke, die weich sein kann, was ich in den Details beschreibe, sondern das will ich in den Fotos sehen, weil eine Kuscheldecke zum Einmuckeln im Bett sein kann, weil eine Kuscheldecke vor dem Kamin stattfinden kann und das will ich sehen eigentlich und das Gefühl verkaufe ich, ne? Also das ist ein Moodbilder.
Ja, genau. Also nicht nur das, es kann auch einfach zum Beispiel nur eine Frau sein, die gerade wandert und so richtig frei wirkt oder im Wasser treibt und
klassisch für eine Kuscheldecke.
Ganz klassisch für eine wandern, Kuscheldecke.
Im Wasser treiben.
Naja, danach muckelt sie sich in die warme Kuscheldecke ein.
Ja, absolut, ja, absolut. Jetzt habe ich ja eine kritische Frage von Leuten, die, weiß ich nicht, vielleicht ihr jahrelanges Unternehmen machen, Handwerksbetrieb haben oder was auch immer für eine Branche und sagen, ach, das ist so ein Killefit, brauche ich alles nicht. Keine Ahnung, warum die Leute bei mir nicht kaufen oder nicht auf meine Website gehen oder warum auch immer mein Marketing, meine Werbung nicht funktioniert, aber das ist doch Quatsch, das brauche ich nicht. Was begegnest du solchen Leuten oder was entgegnest du diesen Leuten? Weißt du, die kritisch deiner Arbeit oder der Fotografie und der Artwork-Thematik gegenüberstehen, weil sie das vielleicht denken als neumoderner Scheiß.
Warum Leute ihre Produkte oder ihre Dienstleistungen nicht kaufen?
Nee, ich meine, wenn die jetzt sagen, von wegen, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, warum bei mir zu wenig gekauft wird oder warum die Leute zu wenig auf meine Website gehen und man dann feststellt, naja, weil du auch irgendwie gar nicht bis wenig Werbung machst und vielleicht auch die falsche und guck mal die Fotos auf deiner Website oder hast du überhaupt welche und so weiter und so fort. Tipp, du solltest Artwork ans Artwork rangehen, du solltest ein paar mehr Fotos draufsetzen auf die Website und wenn dann dein Gegenüber sagt so, ach komm, geh mir weg, also das ist ja wirklich ein Tünniff, was begegnest du dann solchen Leuten, warum ist das so wichtig, was macht das mit einem Unternehmen, wenn ich zum Beispiel auch mein Team abgebildet habe, das haben wir bei Labiso ja auch, oder wenn ich keine Ahnung, aus der Produktion dann Fotos habe, diese wunderschönen Model-Fotos, wo irgendwelche Angestellte oder die schöne Praktikantin, der schöne Praktikant dann sich einmal an die Maschine stellen und dann ganz tolle Fotos gemacht werden. Warum ist das so wichtig?
Naja, das schafft zum einen Vertrauen für Stakeholder und Shareholder auch. Also für alle schafft einfach Vertrauen. Und egal, ob man einen Job ausschreibt und der Interessent auf die Webseite kommt und einen Einblick schon in die Firma kriegt oder ob ein Interessent auf die Webseite kommt und das Team sieht, das schafft Vertrauen und auch Interesse an der Firma, um mit ihr gemeinsam zu arbeiten, um eventuell bei ihr arbeiten zu wollen und so weiter. Also für dann auch Vertrauen in Skillset, in die Menschen. Es ist einfach immer viel vertrauenswürdiger, wenn ich den Leuten Einblicke ins Unternehmen gebe mit, ja, am besten echten Mitarbeitern, keinen Models, wenn es jetzt wirklich um die Teamseite geht oder um die Karriereseite. Oder dann natürlich auch Bilder von dem Unternehmen selber, was sie machen, von der Produktion, von der Handwerksleistung selber. Da ist es einfach auch wichtig, dass die Bilder in Action gemacht werden, also wirklich von den Produkten oder von der Dienstleistung, wie sie gerade durchgeführt wird und ja, das dann einfach darzustellen, weil das schafft, wie gesagt, Vertrauen.
Ist es so ein bisschen auch dieses, dass ich letztendlich, auch wenn ich jetzt etwas kaufe, ist ja nicht zwingend eine Investition, aber ich investiere in Menschen und weniger in das Produkt? Also natürlich auch in das
Produkt. Kommt drauf an, aber ja, es gibt ja verschiedene Marketingarten und eine davon ist ja, dass man sich als Mensch präsentiert, um ein Produkt zu verkaufen. Und das funktioniert sehr gut. Siehe Instagram.
Ja, aber ey, voll. Kaufst du den größten.
Also nicht, ich spreche jetzt nicht von den Influencern, sondern wirklich als Marketingart, wenn, ich glaube, Nibli ist dann ein gutes Beispiel für, die war bei Höhle der Löwen, die verkauft solche Pads, also solche Nippelpads für den Sommer, wenn Frauen rückenfrei tragen möchten und die hat sich halt ganz klar selber in den Fokus gestellt, um ihre Produkte zu verkaufen und das klappt wunderbar.
Ja, das ist schon krass. Und wenn dann jemand sagt, okay, alles klar, überzeugter Bär. Dann komm mal rum, meine Website machst du und Fotos sollst du auch machen. Was sind die ersten Fotos? Was machst du? Besprichst du es mit dem Kunden oder gibt es Sachen, wo du sagst, naja, wenn Fotos auf der Website, dann auf jeden Fall das und das?
Ja, auf jeden Fall. Ich würde es mal kurz trennen. Also wenn es Produkte sind, braucht man ganz klar hochprofessionelle Produktfotos und da gibt es extrem gute Produktfotografen, die ich dann empfehle, wenn die wirklich noch nicht da sind. Die haben dann auch spezielle, kann man sagen, so Boxen, wo man, je nachdem wie groß die Produkte sind, also ich spreche jetzt eher von kleineren Produkten, die reinstellen kann, schön drapieren kann und so und dann ablichtet, weil wenn es jetzt um Klamotten geht, da muss man natürlich was ganz anderes machen. Also das ist natürlich ganz individuell
hoch. Das sind so Mini-Hohlkehlen, kann ich da sagen. Oder Fotoboxen, Mini-Hohlkehlen oder eben auch grundsätzlich im Großen eine Hohlkehle. Hohlkehle heißt einfach nur, dass der Raum komplett abgerundet ist. Es gibt keine Ecken und Kanten, was sich schattieren kann. Und deswegen habe ich ein wunderbares Foto.
Hast du schon mal sowas gemacht in deiner Laufbahn?
Nicht zwingend als Fotos, aber ich habe ja bei verschiedensten Formaten gearbeitet, wo Fotos sehr wichtig waren, wie zum Beispiel Topmodel, ja. Und Hohlkehle ist einfach ein Klassiker. Das findest du eigentlich in jedem gut ausgestatteten Fotostudio oder auch grundsätzlich Fernsehstudio weniger, aber Hohlkehle ist ein Klassiker in der Fotografie und
im Dreh. Du sprichst jetzt auch davon, dass die Hintergründe bei den Models dann als Hohlkehle sind, oder? Also abgerundet und so weiter.
Oder was? Nee. Also das kommt halt immer drauf an, was für ein Foto will ich machen, ne? Aber wenn ich jetzt zum Beispiel ein Produkt fotografieren möchte oder wenn ich einfach ein ganz cleanes Foto von einem Model haben will, dann habe ich entweder meinen klassischen Hintersetzer, der dann meist auf so Rollen ist, gibt es auch in ganz vielen Fotostudios. Das sorgt aber auch dafür, dass zum Beispiel der Hintersetzer einmal verschiedenste Farben, was ich haben will, oder in einem gewissen Grün kann ich dann sogar alles hintern reinkriegen oder wenn es blau ist. Aber dass natürlich der Hintersetzer abgerollt auch rund quasi dann den Übergang von Wand auf Boden hat. Und bei einer Hohlkehle, bei einer Hohlkehle ist es halt einfach nur fest eingebaut, gespachtelt, keine Ahnung, verputzt, eben rund, damit es eben einfach keine Schatten wirft.
Ah, okay, jetzt weiß ich. Du meinst quasi die Kante vom Boden, von Wand zu Boden, dass die abgerundet ist. Ah ja, okay. Genau. Ich wusste nicht, dass es Hohlkehle heißt. Da habe ich ja auch wieder was gelernt.
So, und da Produktfotografie, da waren wir schon geblieben, dass die halt schön in Hohlkehlen, in Boxen, in Fotoboxen gesetzt werden, genau.
Ja.
Wie wichtig ist bei Produktfotografie auch der Entstehungsprozess, dass ich den Fotografie ablichte?
Dass du was ablichtest?
Den Entstehungsprozess, den Produktionsprozess, also wie mein Smartphone gebaut wird und was auch immer.
Ja, das ist natürlich das A und O, das finde ich ist extrem wichtig, dass dann wirklich, je nachdem was man macht, auch die Angestellten dann vielleicht beim Kunden fotografiert werden, wenn ich eine Dienstleistung oder eine Beratung anbiete, jetzt beim Unternehmensberater zum Beispiel, dass dann der Entstehungsprozess von dem Produkt, wie du schon gesagt hast, mit aufgenommen wird beispielsweise dann in der Produktion, wenn ich jetzt Hersteller von irgendwelchen Kosmetika bin, dann würde ich auf jeden Fall die Betriebshallen besuchen, die Lagerhallen natürlich und da dann wirklich von allem Bilder machen in Action, wie gerade das Produkt verpackt wird und wie das Produkt abgefüllt wird. Also eigentlich kann man sich vorstellen wie so eine Doku bei Galileo, nur als Bilderreihe.
Kann natürlich bei manchen Unternehmen auch sein, dass es schwierig ist, ne? Weil es Ausland ist und weil die Produktionsbedingungen vielleicht jetzt nicht so fotogen sind.
Ja, das stimmt natürlich. Keine Frage. Wenn es dann so große Unternehmen sind, dann würde ich mich da eher auf die Bürohallen, auf die Büroräume spezialisieren. Und dann ist es natürlich ganz individuell, ob der Kunde möchte, also in meinem Fall der Kunde von uns, möchte, dass man dann auch die Betriebshallen fotografiert oder nicht. Also das kommt da ganz drauf an, aber ja, meistens spezialisiert man sich dann wirklich aufs Team, auf Büro, auf so klassische Bilder, wie man im Meeting sitzt oder wie man gerade einen Vortrag hält oder wie man gerade irgendwie ein Team, also viele wollen dann auch, dass man zum Beispiel Team-Events begleitet und davon Bilder macht für die Karriereseiten oder dann auch die Weihnachtsfeiern natürlich, Sommerfeste, dass davon halt einfach Bilder da sind, dass man das auf verschiedensten Medien auch posten kann, wie dann auch Social Media, also LinkedIn, Instagram, du willst mich unterbrechen? Ja.
Was mich? Nee, ich wollte mich ausreden lassen. Pardon, Entschuldigung.
Du wartest schon so.
Ja, ja, aber du hast mich gerade auf was Interessantes gebracht, aber rede erst mal aus.
Genau, das ist hochindividuell, aber das Wichtige ist, was ich jedem an die Hand geben kann, dass es professionelle Bilder sind, also nicht unbedingt jetzt mit dem Handy, was 10 Jahre alt ist, das ist halt dann, da würde ich sie lieber gar nicht drauf machen, wenn ich solche Bilder hätte. Und natürlich in Action, am besten dann auch von Entstehungsprozess, aber auch gerne von Lagerhallen, wenn die natürlich fotogen sind. Ihr müsst aber auch immer bedenken, liebe Stammis, dass man dann die Leute, die Mitarbeiter erstmal vorher fragen sollte, ob sie einverstanden sind, dass die Bilder veröffentlicht wird und sich das auch schriftlich einholen, dass da kein Ärger mit den Mitarbeitern oder Streit entsteht. Ja. Und wenn da keiner einverstanden ist, dann muss der Chef oder die Chefin selber herhalten oder man muss sich wirklich ein Model buchen.
Oder wirklich Model. Würde ich aber nicht machen, ist immer unauthentisch, wenn sich dann auf einmal ein Model irgendwie an die Fräse stellt oder an den Schreibtisch setzt. Ich habe 2 Punkte. Erstmal 3 faktisch sogar, weil erstmal finde ich es sehr schön, dass du Stammis gesagt hast. Das ist klasse. Und dann... den ersten habe ich jetzt schon wieder vergessen. Ach so, nee, ja. Nee, ich bin drauf gekommen. Und zwar, wenn du sagst so, okay, dann von Konferenzen und von, weiß ich nicht, meinen Leuten, die irgendwie an ihrem Schreibtisch sitzen, da gibt's doch arsch viele Stockfotos, also Fotos, die ich auch mit einer, weiß ich nicht, 5-Euro-Lizenz kaufen kann, bums, zack. Würdest du das empfehlen oder sagst du, ja, aber man merkt es, der Kunde spürt es, bewusst oder unbewusst, ob das jetzt ein x-beliebiges Stockfoto ist oder ob es wirklich bei dir in deiner eigenen Firma deine Angestellten sind. Ist das Authentizität?
Ja, ich finde immer besser, eigene Bilder zu nehmen. Ich würde immer empfehlen, erst eigene Bilder zu nehmen und auch für Artworks eigene Mitarbeiter zu verwenden oder dann dementsprechend Models. Du hast jetzt gesagt, man sollte Models nicht unbedingt nehmen. Tatsächlich bei größeren Firmen ist es trotzdem ganz normal, dass für Kampagnen dann natürlich Models gebucht werden. Das möchte ich einfach nochmal hinten anstellen. Aber wir haben jetzt explizit für die eigene Webseite gesprochen und da die eigene Firma zu zeigen, ist extrem wichtig. Models ab einer gewissen Größe kann man trotzdem nicht umgehen für Kampagnen und so weiter oder Produktvorstellungen.
Egal wie groß ich bin, egal wie klein ich bin, wenn ich eine Kampagne habe, um mehr Bewerber anzulocken zum Beispiel, Nachwuchsprogramm oder was auch immer. Na klar sieht jetzt die Larissa Brünett und Teilzeitmodel viel schöner aus und viel eleganter und geleckter als meine Ulrike, die, weiß ich nicht, immer noch einen flotten Zahn aufs Parkett legt, aber eben halt Mitte 40 ist und bei uns in der Buchhaltung sitzt. Aber die ist halt dann authentischer. Aber, und das ist eigentlich eine super Brücke zu dem zweiten Punkt, hau raus.
Darf ich kurz dazwischen sagen, bitte. Wenn die Ulrike meine Zielgruppe ist, dann darf ich auch die Ulrike nehmen als Model. Aus der eigenen Firma. Mhm. Aber wenn eigentlich die Larissa meine Zielgruppe ist und ich keine Larissa habe, die in meiner Firma arbeitet, dann muss ich mir eine Larissa buchen, weil ich will ja eine Larissa als Kundin.
Mhm. Ulrike und Larissa, ich freue mich, sie mal kennenzulernen. und das ist so galant jetzt überleitet von mir selbst. Ich klopfe mir auf die Schulter. Wow, Eigenlob. Das ist mein zweiter Punkt, das Gefühl, welches ich vermitteln will. Da bin ich drauf gekommen, als du eben erwähnt hattest, von wegen auch bei Firmenfeiern, Sommerfesten, Weihnachtsfesten und so, da auch ruhig mal einen Fotografen buchen, Fotografin buchen, mal irgendwie 2 Stunden Fotos machen lassen und die auch auf der Website posten, weil auch das alles, jedes einzelne Foto, was ich auf meiner Firmenwebsite habe, ob klein oder großer Konzern, ist ein Gefühl, was ich vermittle, oder? Ein Gefühl, bei mir zu arbeiten, oder?
Ja, klar, ein Gefühl, ah, geil, die machen coole Sommer-Events oder die machen Sommer-Events. Ja. Cool, weiß man nicht. Ja, cool. Das vermittelt natürlich ein Gefühl. Man sieht, wie alt sind die Mitarbeiter, wie viele Mitarbeiter hat das Unternehmen. Guck mal, der Chef schaut voll freundlich aus. Oder, boah, cool, die waren da bowlen und haben da einen Betriebsausflug gemacht. Ja, geil. Natürlich arbeite ich oder bewerbe mich eher bei einer Firma, wo ich schon einen Einblick habe in die Firmenkultur, wie bei einer Firma, wo ich gar keinen Plan habe, wie das Büro aussieht und wie viele Mitarbeiter die haben und was sie überhaupt machen. Also man sollte, glaube ich, da einfach ein bisschen transparent sein und offen und zeigen, okay, das sind wir und da kein Geheimnis draus machen. Das finde ich ein Quatsch.
Finde ich auch einen absolut wichtigen Punkt und ich finde es halt grundsätzlich auch wichtig, um da einmal reinzugrätschen, ich finde es halt grundsätzlich auch wichtig, entsprechende Firmenveranstaltungen zu machen, ob klein in der Abteilung oder groß wirklich als ganze Firma, ob ich es will oder nicht, aber wenn ich auch nur ansatzweise mal 2 Glas Sekt oder 2 Glas Bier mit meinen Kollegen getrunken habe oder auch einfach nur ein leckeres Sandwich gegessen habe, um jetzt nicht irgendwie auf den Alkohol zu drehen, wenn ich das einmal gemacht habe, ey, ein klassisches Club-Sandwich hat schon immer verbunden und macht es mir einfacher, mal eben von einer Abteilung in die andere zu gehen und zu klären, weiß nicht, warum wir Lieferrückstand haben und was auch immer. Ne? Also ich will damit sagen, es verbindet einfach. Okay, Fotos. Also Fotos wichtig.
Ja, auf jeden Fall. Fotos für alles. Also für interne Zwecke, für externe Zwecke. Fotos sind einfach wichtig, vor allem individuelle Fotos, keine Stockfotos.
Ja.
Aber fühlt euch nicht schlecht, wenn ihr trotzdem Stockfotos nehmt. Es gibt auch schöne Stockfotos und das Ziel kann ja immer von jedem Einzelnen sein, das irgendwann mal auszutauschen, nach und nach vielleicht, um klein anzufangen, mit individuellen Fotos.
Ja, absolut. Ja. Tabea, jetzt haben wir schon 50 Minuten gequatscht.
Ja, es krass. Heute war ich übrigens nicht aufgeregt.
Nee, stimmt, du hast heute auch gar kein Bier geöffnet.
Ich habe tatsächlich nicht. Hast du einen kleinen Lücken vorweg letztes Mal auch nicht getrunken.
Stimmt, beim letzten Mal hast du es nicht getrunken, das stimmt. Hast einen kleinen Schnaps, einen kleinen Stamperl mal kurz vorher nochmal in deinen Kaffee gekippt.
Nee, ich habe mir einfach nicht so viele Gedanken gemacht und dachte mir am Ende, ja, gut, dann quatsche ich. Wenn es Schwachsinn ist, dann soll er halt der Stammi wegschalten und eine andere Folge anmachen. Also so schlimm ist es gar nicht.
Hast du irgendwas, das ist jetzt wirklich eine, so ein bisschen Sammelsurium-Website, so ein kleiner Website-Ratgeber, natürlich auch mit der Fotografie. Wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt sage, okay, ich haue jetzt zum Beispiel eine Tabea an, um den Stammis mal so ein bisschen vielleicht Bedenken oder Angst zu nehmen. Ich haue eine Tabea an oder was auch immer, eine Fotografen, um Fotos zu machen. Bin mir aber unsicher, ob es meinen Betrieb stört, meine Produktion stört, ob es zu großer Aufriss ist mit von wegen hier groß Licht aufbauen und so weiter und so fort. Eigentlich hat man doch gar nicht so viel, ne? Maximal irgendwie noch ein zusätzliches Licht, oder? Oder also eigentlich kommt doch der Fotograf, die Fotografin dann mit einer kleinen Kamera rein und dann ist es das, oder?
Naja, wenn ich jetzt wirklich vom Geschehen selber Bilder mache, dann würde ich das wirklich so natürlich wie möglich versuchen zu gestalten. Natürlich planen, das ist ganz wichtig. Welche Fotos möchte man am Ende haben? Was möchte man mit den Fotos machen? Also vorher schon die Geschichte wissen, die ich zu den Fotos schreibe. Kein Fließtext bitte, aber zumindest die Aussagekraft des Bildes soll schon vorher klar sein. Und das muss dann natürlich mit dem dementsprechenden Spock im Unternehmen geplant sein und festgeschrieben sein. Und ja, da muss natürlich jeder informiert sein in der Firma, wenn sowas gemacht wird. Und ja, natürlich auch vorbereitet. Mhm. Also jetzt kommt es wieder drauf an, in welchem Umfang. Aber wenn es jetzt eine kleinere Firma ist, dann würde ich das natürlich ganz entspannt halten am liebsten, weil sonst jeder intern durchdreht und gar nicht mehr arbeiten möchte, weil er so aufgeregt ist, dass jetzt der Fotograf oder die Fotografin kommt.
Aber wie früher in der Schule, wenn diese Klassenfotos einmal gemacht wurden, dann hat man doch auch...
Ja, ich würde dann auf jeden Fall auch alles verbinden, dann natürlich auch gleich Teambilder machen an dem Tag, die am besten gleich zu Beginn, da ist man dann noch frisch und ausgeschlafen hoffentlich. und dann natürlich durchs Unternehmen gehen, die verschiedenen Bilder machen, die gewünscht sind. Und ja, wenn es an einem Tag klappt, super. Wenn es mehrere Tage benötigt, weil unterschiedliche Standorte oder dann muss man das natürlich auch planen. Und ich glaube, dann würde ich mir auch, wenn ich jetzt dort wirklich wäre, Unterstützung suchen.
Ja. Übrigens, Stammis, falls du, ja, sorry.
Ja, und natürlich Lichtaufbau, am liebsten immer mit natürlichem Licht. Ich bin kein großer Fan von Studiolicht, um ehrlich zu sein. Mhm. Gerade wenn es um Firmenfotografie geht, also die natürliche In-Action-Fotografie. Aber manchmal geht es halt nicht anders, dann braucht man natürlich Unterstützung mit Licht.
Ja, aber das sind natürlich auch alles, wie du eben schon gesagt hast, individuelle Punkte, die ich natürlich am besten auch mit der Fotografin oder dem Fotografen vorher bespreche. Und die natürlich auch ganz stark auf die Räumlichkeiten ankommen, ne? Dann.
Voll, ja. Voll, absolut. Wie Licht durchflutet. Ist es ein Lager, was keine Fenster
ja,
hat?
Ja, genau.
Ist es ein Büroraum, was richtig komplett Glasfronten
ja.
hat? Da hat man natürlich kein Problem. Das ist der Traum für jeden Fotografen. Aber da kommt es wirklich auf die Gegebenheiten an. Das muss man besprechen. Am besten vorher schon Bilder sehen oder Videos, die der Kunde macht. Und wichtig ist einfach vorher einen Plan haben. Alles schreiben, was man machen möchte. Nicht spontan, weil ja, man kann spontan zusätzlich was machen, aber man sollte vorher schon auf jeden Fall genau wissen, welche Aussage möchte ich mit welchem Bild machen, wo soll das sein, auf welcher Seite, weil am Ende ist dann der oder die Fotografin da und weiß nicht, was er machen soll und das ist nichts. Also man sollte da vorher auf jeden Fall wissen, was man braucht.
Ja, zieht unnötig Zeit.
Außerdem würde kein Fotograf dir ein Angebot schreiben über, ja, ich komme vorbei und nicht wissen, wie viele Bilder soll ich machen, was soll ich bearbeiten,
stimmt auch
etc.
Wieder. Stimmt auch wieder. Übrigens, liebe Stammis, falls ihr gerade bei Tabeas Spock-Begriff drüber gestolpert seid, Spock, Single Point of Contact, auch ein sehr spannendes, sehr wichtiges Thema, welches wir natürlich beim ERP-Stammtisch auch demnächst noch thematisieren werden. Tabea Franziska Labusch, bleiben wir bei Co-Founder Tabea Labusch im Titel, weil es war, ich finde, es war jetzt schon wieder so ein bisschen Website, aber ich fand es auch sehr wichtig, punkto Fotografie.
Ich würde Website und Fotografie nennen oder irgendwie lustiger.
Genau, Website und Fotografie nur irgendwie lustiger. Ich lass mir was einfallen, lass dich überraschen.
Fofo-Foto.
Fofo-Co-Founder. Co-Founder-Foto.
Du willst unbedingt Co-Founder?
Weiß ich nicht, nee, nicht zwingend. Nee, muss nicht, keine Ahnung.
Nee?
Vielleicht will ich dich, deinen Namen auch einfach mit reinbringen.
Ich komme doch nochmal. Dann können wir irgendwann einfach über nur mich sprechen.
Über die du meinst ins Rampenlicht, sag mal, die Person Tabea Franziska Labusch.
Oh
wie
nein,
sie wurde, wer sie ist.
Oh Gott. Dann machen wir aber auch eine, wo du im Vordergrund bist und wir dich mal interviewen.
Nee, ich bin der Host von diesem Podcast und der Host ist scheißwurscht. Nein, keine Chance. gut, Lirum Larum, ich lasse mir was einfallen wegen des Titels, Tabea. Es war wie immer ein inneres Blumenpflücken mit dir zu quatschen. Vielen Dank. Ich glaube, gerade im Punkto Fotobereich ist es hoffentlich sehr vielen Leuten deutlich geworden, wie wichtig das ist und wie viel das halt eben auch ein Unternehmen, mein eigenes Unternehmen supporten kann im Punkto Verkauf oder eben einfach grundsätzlich meinem Auftritt nach außen hin. Weil am Ende des Tages ist es für mich, ich merke das bei mir selbst, ich gehe eher zu Leuten, egal ob ich da arbeite oder ein Produkt von denen kaufe, wenn ich, wie du ja auch schon gesagt hast und erklärt hast in der Ausführlichkeit, wenn ich weiß, wie die arbeiten und wer da so arbeitet und wie es da aussieht und so weiter und so fort. Ja, Stichwort Katze im Sack kaufen, das kommt nicht von irgendwo her.
Ja, ich erwische mich auch immer wieder, dass ich immer diejenigen vorziehe, die mich visuell einfach mehr ansprechen und mehr Vertrauen ausstrahlen. Und obwohl ich ja auch Marketer bin und weiß, dass es eigentlich vielleicht genau dasselbe Produkt ist, nur anders verkauft sozusagen,
absolut.
Kaufe ich trotzdem bei denen, die mich mehr ansprechen, weil man ja auch so ein Verkaufserlebnis haben möchte als Kunde.
Ja, ist absolut. Das ist wahnsinnige, interessante Wirtschaftspsychologie, Unternehmenspsychologie, generelle menschliche Psychologie, wie wir ticken, warum wir handeln, wie wir es tun. Wusstest du zum Beispiel, kleiner Side-Fact, und das kann man auch so ein bisschen übertragen, aber hübsche Menschen, die haben, auch wenn man immer jetzt sagt, okay, hübsches Licht im Auge des Betrachters, aber Menschen, wo jeder sagt, okay, sieht einfach gut aus, diese Person, die haben einen Vertrauensvorschuss. Die bekommen unterbewusst von dir einen Vertrauensvorschuss, weil du sagst, wenn etwas gut aussieht, dann muss es ja irgendwie was sein. Und so ist es ja ähnlich bei Produkten. Wenn etwas gut dargestellt ist, kann es nur gut sein, das Produkt.
Also hast du die Erfahrung schon gemacht, Raphael?
Oh, Tabea. Mensch. Jetzt,
da bist du richtig jetzt, rot.
Ja, aber rot, ja. Aber. Ach, du bist süß. So, und mit diesen wunderbaren Abschiedsworten möchte ich sagen, liebe Stammis, Dankeschön, dass ihr uns wieder eine Stunde zugehört habt. Es geht einfach nicht kurz bei diesem Stammtisch. Und demnächst, ich glaube, nächste Folge, doch, das ist nächste Folge schon, haben wir auch einen weiteren Gast, die auch schon angekündigt hat. Ah, scheiße. Ich kann nicht wenig reden. Die sich auch immer, wenn sie einen Termin mit Laurens hat, immer eine halbe Stunde blocker danach setzt, weil sie weiß, es schweift aus. Das Termin, das Meeting, das schweift aus. Deswegen, wie...
Ich weiß, wer. Ja, ich weiß,
ich
wer.
Weiß, dass du es weißt. Und wer diese Person ist, liebe Stammis, hört ihr nächste Woche, wenn es wieder heißt, der ERP-Stammtisch, eine Udu-Podcast. Mein Name ist Raphael Bertram und mir digital gegenüber saß die wunderbare, ganz tolle Schwägerin und Co-Founderin von der Labiso GmbH, Tabea Franziska Labusch. Und nächste Woche wird es wieder Laurens Lars Labusch sein. Aber erstmal sage ich Tabea tausend Dank. Und bis ganz bald. Mach's gut. Tschüss, tschüss.
Tschüss.